Gut, dann würde ich sagen, wir starten hinein in den Abend. Wir haben ja das letzte Mal uns mit dem Bußruf von Johannes dem Täufer beschäftigt und wir wollen uns heute nochmal mit Johannes dem Täufer selber etwas beschäftigen. Das heißt, wir schlagen mal auf Matthäus Kapitel 3, den Vers 4. Das soll für heute Abend das zentrale Thema sein. Matthäus Kapitel 3, Vers 4. Darf gerne jemand vorlesen?
Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig.
Super, vielen Dank, bis dahin. Genau, wir wollen einfach ein bisschen heute Abend uns mal auf Johannes den Täufer konzentrieren. Ich sag, wir haben das letzte Mal schon diesen Bußruf Johannes des Täufers gehört und das ist ganz interessant, gell? Man kann, wenn man zum Beispiel ins Lukas-Evangelium schaut, dann heißt es da, dass es ja das 15. Jahr vom Tiberius war. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wann wurde Tiberius Kaiser, dann kann man sogar genau feststellen, ja, wann hat denn Johannes der Täufer das Predigen angefangen und kommt da drauf? Naja, das war dann also zwischen dem Jahr 28 nach Christus und 29 nach Christus. Und das wiederum passt perfekt mit der Chronologie aus dem Alten Testament zusammen. Da haben wir ja eine Verheißung, oder? Die mit den 70 Jahrwochen, vielleicht kennt ihr die, gell? Die der Daniel bekommt. Und da heißt es ja, dass von dem Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen, bis zum Messias, wie viele Jahrwochen vergehen? 69. Gell? 69 mal 7, na, dann weiß man die Anzahl der Jahre und dann mal 360, dann weiß man die Anzahl der Tage. Und wenn man das dann ausrechnet, tatsächlich von diesem Erlass, auch der ist in der Bibel genannt, dann kommt man genau am Passafest 32 nach Christus raus. Das ist ganz interessant.
Immer wieder, was alle 70 Jahre geschehen, oder?
Bitte?
Es ist doch öfters mal, dass alle 70 Jahre was mit
Bibel geschehen. Ja, ja, gibt's die 70er, also die Zahl 70 hat tatsächlich eine interessante Bedeutung, auch in der Bibel, da gibt es verschiedene Themen. Und zum Beispiel waren 70 Jahre der Verbannung, oder? Bis sie wieder nach Hause geführt wurden. Genau. Und das Interessante ist jetzt, wenn man dann das sieht, na, wenn ich jetzt vom Johannes aus rechne und dann sehe ich, wie viele Passafeste hat Jesus teilgenommen? Wie viele Jahre hat Jesus gewirkt? Drei, oder? Ein bisschen mehr. Na, also wir dürfen nicht vergessen, bei den Juden zählt ja ein Angefangenes schon wie ein Ganzes. Gell? Und dann sehen wir, wenn wir ins Johannesevangelium sehen wir, Jesus hat an drei Passafesten teilgenommen. Na, das heißt, 30, 31, 32. Das heißt.
Aber als Kind hat er noch sicher.
Ja, ja, als Erwachsener. Entschuldigung, danke, Olga. Na, nicht als Kind, sondern als Erwachsener. Okay? Das bedeutet, Johannes der Täufer, das ist ungefähr 29 nach Christus. Und kurze Zeit später beginnt dann Jesus seinen Dienst, oder? Und hat zwischen 3, 3,5 Jahre gewirkt. Na? Ganz genau. Also, ganz interessant, wie man das auch zeitlich perfekt zusammenbringt, ne? Und auch die biblische Chronologie wieder perfekt in sich stimmig ist. Aber jetzt wollen wir mal hineinsteigen, Johannes der Täufer. Wir haben das letzte Mal schon gesehen, ganz interessant, wenn wir nochmal zurückdenken, diesen Bußruf, wenn wir mal hineinschauen, nochmal in das Kapitel 3 und den Vers 3 anschauen, dann bringt der Matthäus hier ja eine interessante Stelle ins Spiel, oder? Mit Blick auf Johannes den Täufer. Was sagt er dort? Was zitiert er? Er zitiert den Johannes, der Täufer, der in der Wildnis auftritt und die Menschen auffordert, Buße zu tun und sagt, was über den Johannes dann aus?
Sein Äußerliches?
Oder? Na, Vers 3 nochmal, eins zurück, Entschuldigung. Er ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ja? Ja, da, wenn wir ans Johannesevangelium denken, dann sagt der Johannes das sogar selber über sich. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und jetzt ist es ganz interessant. Das ist ein Zitat aus Jesaja. Gell? Wenn wir mal hineinschauen wollen, ganz kurz noch, Jesaja, und schlagen dort mal auf das Kapitel 40. Dann werden wir gleich eine interessante Entdeckung machen. Ne? Dieses Zitat stammt aus Jesaja, Kapitel 40. Und dann schaut mal, achtet mal drauf, womit dieses Kapitel beginnt. Darf gerne jemand vorlesen, Jesaja Kapitel 40, Verse 1 bis 5.
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet.
Okay, super, dankeschön. Das heißt, ich habe hier einen Rufer in der Wüste und jetzt sind zwei Dinge, die direkt mit diesem Rufer verbunden sind. Nämlich was? Das erste ist, der ruft in der Wüste, Vers 4 und 5, und was folgt auf seinen Ruf? Vers 5, und? Die Herrlichkeit des Herrn wird was tun?
Sich offenbaren.
Das heißt, was heißt offenbaren?
Zeigen.
Jawohl. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich zeigen. Und jetzt kommt Jesus und was sagt er denn? Johannes Kapitel 1. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade. Herrlich, oder? Das heißt, merken wir was, oder? Schon, da ist dieses Zitat aus Jesaja und untrennbar damit verbunden ist die Tatsache, dass wenn dieser Rufer kommt, sich den Menschen was zeigen wird? Die Herrlichkeit des Herrn. Und in wem begegnet uns Gottes Herrlichkeit? In Jesus. Das ist das Erste. Na, wenn jetzt also Johannes, Matthäus, von wem schreibt Matthäus sein Evangelium? Wissen wir es noch? Ja, der schreibt über den König. Und welche Zielgruppe hat er vor Augen, der Johannes, der Matthäus?
Die Juden.
Die Juden, sehr gut. Na, Matthäus, Evangelium ist geschrieben für die Juden. Das war das chronologisch, das war das erste Evangelium, das geschrieben wurde. Na, also bitte, gell, diese Theorie, Markus First, ne, Markus Priority, das ist tatsächlich völlige Bibelkritik. Dafür gibt es überhaupt keine Hinweise. Die alten Kirchenväter waren durchwegs der Meinung, und da gibt es übrigens auch die entsprechenden Quellen, dass Matthäus das erste war. Und das macht auch Sinn. Na, die ersten Gemeinden waren Juden-Christengemeinden. Es waren Gemeinden aus Juden. Und genau für die schreibt er. Und denen will Matthäus jetzt was zeigen? Dass Jesus wer ist? Der Messias. Also, muss er auch den Johannes, der als der Rufer kam, zeigen, als eine Erfüllung genau dieser alten Stellen, oder? Und er macht diesen Bogen, er sagt, schaut mal her, Johannes ist genau dieser Mann, von dem Jesaja spricht. Und der tritt auf, dieser Rufer, und mit ihm tritt auf die Herrlichkeit des Herrn. In Person, Jesus Christus. Aber jetzt passiert noch was Schönes. Was geht dem Ganzen noch voraus? Was geht auch untrennbar mit dem Rufer zusammen? Schaut mal in den Vers 1 und 2 hinein. Oder Vers 2, ja, 1 und 2. Dieser Rufer wird auftreten und davor kommt der Ruf, was zu tun? Jesaja 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, oder? Das heißt, das Volk soll getröstet werden und dann worüber? Das wird dann begründet.
Ja, sie haben halt zweifaches Empfang für ihre Sünden.
Genau, aber was ist jetzt passiert?
Die Schuld ist abgetragen.
Ach, die Schuld ist abgetragen. Wie kann denn Schuld abgetragen werden? Was braucht es dafür?
Ein Opfer.
Ich brauche einen, der für die Sünde kommt. Und wie stellt Matthäus den Herrn Jesus vor, Kapitel 1, Vers 21? Schaut mal hinein. Lass mal den Finger noch drin bei Jesaja. Wie stellt er ihn vor? Wie stellt er ihn vor als? Matthäus 1, Vers 21.
Als Lamm.
Als Lamm. Das ist, ja.
Sarah, der von den Sünden errettet.
Als der von den Sünden errettet. Merkt mal was? Passt perfekt zusammen, oder? Johannes ist der Rufer, der die Herrlichkeit des Herrn ankündigt in Person. Und diese Herrlichkeit des Herrn ist derjenige, der dafür sorgen wird, dass es endlich wahren Trost gibt, weil die Sündenschuld abgetragen ist. Ist das nicht wunderbar? Und jetzt passiert noch was Schönes. Welches Kapitel im Jesaja ist denn das? Das heißt, wir haben gerade gelesen, Jesaja Kapitel 40. Das heißt, wie viele Kapitel gibt es vorher?
39.
Wie viele Kapitel gibt es danach? Jesaja hat wie viele Kapitel? 66. Also wie viele kommen danach noch? 27. Ja, nach Adam Riese. 39 und 27 macht zusammen 66. Jetzt ist was ganz Spannendes. Jetzt passiert was Spannendes. Wie viele Bücher hat das Alte Testament? Nein. Wie viele Bücher hat das Alte Testament? 39. Wie viele Bücher hat das Neue Testament? 27. Und womit beginnt das Neue Testament? Mit dem Rufer, der was ankündet? Tröstet mein Volk, die Schuld ist abgetragen und die Herrlichkeit des Herrn kommt. Und genau damit beginnt auch bei Jesaja sozusagen das Neue Testament. Das ist kein Zufall. Merkt man was, ha? Das ist doch krass. Kann ich immer wieder nur staunen, wie genial die Bibel aufgebaut ist, oder? Na? Und jetzt kommen wir aus dem Alten Testament. Was war die große Not der Juden im Alten Testament? Das ist die Not aller Menschen unter dem Gesetz. Was macht das Gesetz? Bis dahin galt Gesetz, Altes Testament, 39 Bücher, Gesetz. Was ist das Problem am Gesetz? Das zeigt einem nur die Sünde auf, Max. Wirst du darüber froh, wenn dir jemand die ganze Zeit die Sünde zeigt? Nein, aber nach was sehnst du dich dann nach einem, der dich tröstet, weil der tröstet dadurch, dass er dich rettet, dass die Schuld abgetragen ist. Und jetzt beginnt Kapitel 40, Vers 1, na, mit der Aufforderung, tröstet, tröstet mein Volk. Und dann heißt die Schuld ist abgetragen. Ist das nicht herrlich? Und wir kommen aus dem Alten Testament, 39 Bücher Gesetz. Und jetzt geht es hinein ins Neue Testament. Und gleich im ersten Kapitel wird uns Jesus vorgestellt als der, der gekommen ist, um sein Volk zu retten von seinen Sünden. Wunderbar. Ja, das ist ein Trost. Herrlich. Und ich kann immer nur staunen, na, wenn wir sehen, wie genial die ganze Bibel in sich aufgebaut ist. Oder? Da steht man daneben und kann nur noch, kann sich kein Mensch ausdenken, oder? Versteht vor allem, weil der Jesaja schon viel früher da war. Na? Also, merken wir, es ist wunderbar. Herrlich. Und wir merken bis hinein in die Kapiteleinteilungen, in die Verszählungen hinein, oft sehen wir Gottes Wirken in der Schrift. Gewaltig. Gell? Olga, toll. Ha? Also ich staune darüber.
Wie, dass er sich da so bemüht.
Ja.
Ja, ja.
Ich, genau, also, dass Gott das wichtig ist, gell? Und ich finde es schön, dass Gott das wichtig ist. Das was zeigt uns das über Gott? Ja, dass er ganz genau ist, dass er ganz wahrhaftig ist. Oder bis ins Detail hinein macht er die Dinge. Herrlich, gell? Wunderschön. Aber jetzt gehen wir hinein. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns auf den Vers 4 konzentrieren. Aber werdet gleich sehen, warum ich dieses kleine Intro gemacht habe. Das heißt, Johannes wird vorgestellt durch den Matthäus als die Erfüllung dieses alttestamentlichen Propheten, der in Jesaja angekündigt wurde. Tröstet, tröstet mein Volk, gell? Der dem Messias vorausgeht. Und das war ganz wichtig, damit die Juden erkennen können, Jesus ist wirklich der Messias. Und Matthäus bringt das nochmal auf den Punkt. Aber jetzt macht Matthäus noch etwas. Jetzt fängt er an, den Johannes zu beschreiben. Und auch darin liegt wieder, wenn wir gleich sehen, Erfüllung alttestamentlicher Prophetie. Ganz wunderbar. Was beschreibt er denn jetzt? Jetzt gehen wir hinein in den Vers 4. Jetzt beschreibt er den Johannes und beschreibt ihn, wie der gewesen ist. Was schreibt er denn da über ihn?
Hat ein Gewand aus
Kamelhaar. Also, der hat Kleider aus Kamelhaar. Na, Tatsache, ein Kleid aus Kamelhaar, wäre das was für dich?
Ja, nein.
Nein, wieso nicht?
Ist sie warm,
ne? Ha? Naja, so ein Kamel schwitzt im Übrigen nicht. Gell? Also Kamele sind ja wahre Wundertiere. Also wenn man sich mal wirklich mit Kamelen beschäftigt. Also das typische Kamel im Nahen Osten der damaligen Zeit, das war das mit ein oder zwei Höckern. Was meint ihr?
Das
mit ein Höcker, ganz genau. Ne? Das zweihöckrige, das Dromedar, das Trampeltier, ne? Das Dromedar ist das mit eins. Das ist das eigentliche Kamel. Ne? Das war das hauptsächliche Art von Kamel, die es gegeben hat. Es gab natürlich dann auch, wenn wir Richtung Babylon schauen, auch dann die Zweihöckrigen. Na? Die gab es dort auch. Und das sind wahre Wundertiere, wenn man sich mal ein bisschen mit beschäftigt, solche Kamele. Gell? Ist übrigens ein Mythos, dass ein Kamel in seinem Höcker das Wasser speichert. Das ist nicht wahr. Na, das Kamel speichert das Wasser in seinem ganzen Körper. Und das kann innerhalb von 15 Minuten 200 Liter Wasser trinken. Und dann ist es fähig, tatsächlich wochenlang ohne einen zusätzlichen Tropfen Wasser zu überleben. Das ist sogar in der Lage, das, was es an Feuchtigkeit selber aus dem Körper raus verdunsten würde, was durch den Atemluft rausgeht, das kann das Kamel wiedergewinnen, diese Feuchtigkeit. Deswegen wirst du bei einem Kamel nicht mal in kalter Luft eine Atemwolke sehen, weil es die Feuchtigkeit wiedergewinnt. Und dadurch fähig ist, in der Wüste so lange ohne Wasser zu überleben. Also es ist ein wirkliches Wunderwerk, so ein Kamel. Aber auch ein Kamel kann dann an die Grenze kommen. Ne? Umso bemerkenswerter, wenn man denkt, dass so ein Kamel, wenn es richtig durstig ist, 200 Liter Wasser trinken kann. Ne? Das schaffen wir nicht ganz. Na? Da musst du mal vorstellen, was das für eine Menge ist. Und jetzt ist interessant, als zum Beispiel der Eliezer. Na, wer war Eliezer? Der Knecht Abrahams, oder? Und den hat der Abraham mit einem ganz besonderen Auftrag losgeschickt. Was sollte der Eliezer tun? Der sollte für seinen Sohn eine Braut holen. Und er hat gesagt, nimm keine Braut von den Töchtern Kanaans, gell? Das ist interessant. Das ist ja ein Prinzip, das auch im Neuen Testament standhält. Auch wir sollen als Christen keine Partner von den Kindern Kanaans nehmen. Was meint denn die Bibel damit? Ungläubige, oder? Paulus schreibt im Korintherbrief dann ganz klar, was hast du denn als Gläubiger gemeinsam mit dem Ungläubigen? Und man muss sich das mal ganz bildhaft vorstellen, das ist ein Riesenproblem, man tut das oft nicht genau. Ein Mensch, der nicht gläubig ist, wem gehört dieser Mensch? Jawohl, der ist im Machtbereich Satans. Das ist brutal. Und ein Mensch, der Jesus angenommen hat als seinen Erlöser, der ist Eigentum Jesu Christi. Und jetzt merke ich, das geht niemals zusammen, oder? Da gibt es immer eine Differenz. Na, und wenn ich jetzt zwei Leute unter ein Joch spanne, das Bild ist das, was Paulus gebraucht, und die eine Person ist Christ und die andere ist nicht Christ, dann ist das immer ein... Das ist immer Spannung, das ist immer Differenz, das ist immer Kampf. Ja? Und das erlebt man dann auch in solchen Ehen immer wieder. Ne? Das ist das, wovor die Bibel warnt, sagt, das passt nicht zusammen. Gell? Aber jetzt gehen wir zurück, der Eliezer sollte aus den Töchtern Kanaans keine nehmen, sondern aus der Familie. Ne? Das heißt, und dann geht er also nach Haran, ne? Und jetzt hat er natürlich ein Problem. In Haran gab es viele hübsche junge Damen. Was war wohl Eliezers Problem? Welche ist die richtige? Und da kommt der Eliezer dahin und da denkt er sich, was könnte ich denn machen? Bei Tinder gab es noch nicht, ne? Und sonstige Dating-Apps. Also, die konnte er schon mal nicht benutzen. Fällt alles aus. Was konnte er machen? Er hat Gott gebeten. Zeig mir. Und er hat sich was überlegt. Was war das Zeichen, woran er erkennen sollte, das ist die richtige Frau für den Isaak?
Die ihm Wasser gibt, wenn er sie bittet. Und dann auch die
Kamele. Aha. Wie viele Kamele hatte der dabei?
Den ganzen Haufen.
10. Wie viel trinkt ein Kamel? Mal 10? 2000 Liter. Also die Frau, die mir Wasser gibt, wenn ich sie bitte und ohne dass ich sie frage, auch noch meine Kamele tränkt, das ist die richtige. Das ist schon ein ordentliches Stück, oder? Und dann kam eine Frau. Ich habe mir das auch überlegt. Überleg mal, wie oft die gelaufen sein muss. Und überleg mal, wenn so ein Kamel 200 Liter in 15 Minuten trinkt, wie ein Schwungen ist, ne? Die gute Dame. Ne? Also.
Vielleicht waren die nicht ganz leer,
die Kamele. Ne? Das habe ich mir auch überlegt. Vielleicht waren sie nicht ganz leer. Aber dann bleibt es dabei, dass sie eine ordentliche Menge Wasser holen musste. Ne?
Musste sie das wirklich schöpfen?
Ja, aus dem Brunnen. Aus dem Brunnen.
Hinbringen.
Nein, sondern das war ein Brunnen, aus dem man geschöpft hat.
Keine Gardena.
Ja, bitte?
Damals gab es noch keine Gardena.
Keine Gardena, genau richtig. Und jetzt sehen wir etwas, warum hat der Isaak gewusst, das ist dann die richtige Frau?
Ja, weil das nicht normal ist.
Weil das nicht normal ist. Das heißt, entweder hat sie einen unter Klatsche, oder?
Oder sie ist sehr viel Spinat,
ne? Das könnte auch sein. Was kommt zum Ausdruck in dem Moment, wo sie das tut?
Gott hat sie geschickt.
Ja.
Ja, und was sehe ich noch? Was hat die für ein Herz?
Ihre dienende Haltung.
Jawohl, das ist eine dienende Haltung. Was für eine, verstehen wir? Na, das ist eine Frau, die wirklich dient. Die ist nicht nur äußerlich schön, sondern die ist auch innerlich schön. Und das ist ja das Entscheidende. Gell? Das ist eine Challenge für jeden Einzelnen. Ja? Also, Kamel. Der kommen wir nachher nochmal drauf. Jetzt lassen wir mal die Kamele Kamel sein. Johannes hatte einen Mantel aus Kamelhaar. Was lesen wir noch über ihn?
Ein Gürtel aus Leder.
Was lesen wir noch? Bitte?
Was ist denn jetzt eigentlich in dem Höcker?
In dem Höcker? Da ist einfach Gewebe. Also ist kein Wasser in dem Höcker. Das ist überall im Kamel. Ne? Fett, ja, genau.
Aber manchmal stehen sie mal da hängen.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, warum das so ist, aber es ist tatsächlich ein Trugschluss, dass das am Wasser liegt.
Das ist eine Anzeige.
Ja? Genau, das ist
Alter wahrscheinlich.
Das ist wie mit einem Schwertwal in Gefangenschaft, da hängt die Finne. Und selbst wenn du den freilässt, bleibt die dann hängen. Ja? Also
für immer.
Wahrscheinlich für immer, ja. Genau. Also, gibt es ganz spannende Sachen im Tierreich. Aber kann man ganz viel lernen, ne? Auch geistliche Prinzipien. Werden wir heute noch sehen. Wir werden noch ein bisschen über das Kamel nachdenken heute. Ne? Also, du hast gerade Google befragt, oder? Was im Höcker drin ist. Sehr gut.
Die Energie des Nerven. Und wenn es zu lange nichts ist.
Genau.
Also das Fett ist da gespeichert.
Hat der Max ja gesagt, Fett ist drin, genau.
Wenn das Fett verbraucht ist, hängen die Höcker schlaf nach unten.
Zwiebel meine Höcker. Seit den Bauch nach hinten, das kann man jetzt, ne? Sehr gut. Also, das ist der Vorteil, das ist der Vorteil vom Kamel, das kann dann trotzdem noch ein Sixpack haben. Ne? So, also, der Johannes hatte Kleider aus Kamelhaar, Gürtel aus Leder, was sehen wir noch? Was steht noch drin? Ja.
Speise war Heuschrecken.
Und?
Wilder Hund.
So. Jetzt steht man natürlich erstmal dran und überlegt sich. Warum? Das ist ja schon sonderbar, oder Olga? Also mit so einem Kamelhaarmantel durch die Gegend zu laufen, Heuschrecken zu essen und wilden Honig, ne? Ist ja jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache. Gell? Aber es ist schon mal als erstes interessant, wenn wir mal jetzt eine Konkordanz in die Hand nehmen, uns mal das Thema Kamelhaar anschauen, stellen wir fest, das wird nur zweimal in der Bibel erwähnt. Nämlich nur hier und im Markus-Evangelium in der Beschreibung des Johannes des Täufers. Und schon da merke ich auf einmal, es hat irgendeinen Grund, oder? Es hat einen Grund, dass Johannes der Täufer uns so exakt beschrieben wird. Welchen Grund könnte es haben? Denken wir nochmal, für wen hat Matthäus geschrieben? Für die Juden, oder? Der hat für die Juden geschrieben. Und auf wen warteten die Juden? Die warteten auf den Messias, aber die wussten noch etwas, nämlich, dass bevor der Messias kommt, was passieren wird? Da kommt der Rufer, den hatten wir schon, oder? Das heißt, vor dem Messias kommt der Rufer, aber die wussten noch etwas. Die wussten noch einen, der kommt. Super, laut.
Elia.
Die wussten, bevor der Messias kommt, kommt Elia. Das war angekündigt in Maleachi. Jetzt ist es interessant. Jetzt schlagen wir mal auf, zweites Buch Könige. Zweites Buch Könige, Kapitel 1. Und da ist die Geschichte, wie der Ahasja, der König in Israel, krank wird und dann seine Boten schickt zu dem Gott der Philister, zum Baal-Zebub, ne? Zum Herr der Fliegen, ein toller Gott. Ne? Und diese Boten dann nach kurzer Zeit zurückkehren, weil sie unterwegs einen Mann getroffen haben, der sie zurückgeschickt hat mit der Botschaft an den König, dass er sterben muss, weil er die Hilfe nicht bei dem Gott Israels gesucht hat, sondern bei dem Götzen der Philister. Und daraufhin erschrickt der König und fragt seine Diener, wer war denn dieser Mann? Und dann fragt er sie, Kapitel 1, Vers 8, und sie geben ihm als Antwort Kapitel 1, Vers 8, und sie sprachen zu ihm, was sagen sie ihm? Es war ein Mann,
mit richtig. Haarigen Mantel bekleidet.
Super. Genau, in manchen Übersetzungen steht Ziegenhaar, das ist zu ungenau. Da steht einfach ein haariger Mantel. Na? Einen Mantel aus Haaren. Kann Ziegenhaar sein, kann Kamelhaar sein, whatever, aber es war ein Mantel aus Haaren. Das ist die wörtliche Übersetzung. Das trug ein Mantel aus Haaren und an seinen Lenden war er? Aha. Das heißt, was haben wir? Das heißt, genau das gleiche Erscheinungsbild. Und wie reagiert jetzt der König? Kapitel 1, Vers 8. Und er sprach, da weiß der sofort, wer es ist. Es ist Elia, der Tischbieter. Oder? Das heißt, daran erkennt der König sofort, dieser Mann ist der Elia. Und jetzt gehen wir nochmal zum Matthäus zurück und seiner Beschreibung vom Johannes. Warum beschreibt er den Johannes so genau? Was sollen die Juden erkennen? Jawohl, dass Johannes eigentlich genau dieser Elia ist. Und das ist ganz wichtig, weil Jesus vorausgesagt hat, dass bevor er kommen wird, wird der Elia kommen. und er wird die Herzen der Väter zu den Söhnen und der Söhne zu den der Väter bekehren, auf dass ich das Land, sagt er, nicht mit dem Bann schlagen muss.
Ich habe eine Frage, warum sagt er da nicht einfach, dass der Johannes kommen soll?
Ja, sehr gut. Warum sagt er nicht, dass der Johannes kommen soll? Sehr gut, er kommt in der Kraft des Elia. Wir werden gleich sehen, Sarah, da gehe ich gleich darauf ein, warum er die Ebene zum Elia ganz bewusst so aufrechterhält. Werden wir gleich sehen. Ja? So, Waldemar hat mich schon gepiekst, darf ich noch nach hinten stellen? Da komme ich nämlich gleich drauf, was Elia bedeutet. Da kommen wir gleich drauf. Das heißt, für die Juden war jetzt klar, wenn sie das lesen, haariger Mantel, lederner Gürtel, das ist der Elia. Und der Herr Jesus sagt im Matthäus-Evangelium den Juden, das ist der Elia gewesen, der Johannes. Und er wirft ihnen vor, dass sie was nicht getan haben? Dass sie ihn nicht erkannt haben, dass sie es nicht angenommen haben. Der Johannes sagt im Johannesevangelium, ich bin nicht der Elia. Wie meint er denn das? Also irgendeiner muss sich jetzt enttäuschen, entweder Jesus oder Johannes. Wie geht das trotzdem zusammen?
Sagt er, er ist nicht der Elia, er ist die Stimme des Juden.
Richtig. Das heißt, was haben die Juden erwartet, die da vor ihm standen, dass er nicht nur in der Kraft des Elia kommt, sondern dass er der leibhaftige Elia ist. Und das ist er nicht. Er ist ein ganz normaler Mensch. Ich bin die Stimme eines Rufers. Gell? Aber er ist genau dieser Elia, sagt Jesus, weil er in diesem Geist kommt. Das heißt, die Juden hätten an ihm erkennen müssen, das ist der Elia. Und was hätten sie sehen müssen? Wenn der auftritt, dann kommt danach der Messias. Und wenn wir den Messias verwerfen, dann muss Gott das Land mit dem Bann schlagen. Und was ist passiert? Sie haben den Messias verworfen und was passierte mit Israel? Es wurde wirklich mit dem Bann geschlagen, oder? Die Römer kamen, oder? Und haben das Land vernichtet, haben die Juden vertrieben aus ihrem Land und Israel hörte auf zu existieren. Und ich merke, gell, das ist ganz dramatisch. Jesus klopft an. Der schickt nicht einfach nur, Gott schickt nicht einfach nur seinen Sohn, sondern er schickt sogar noch einen Boten vorne hier. Einen Boten, der angekündigt wurde über verschiedene Stellen im Alten Testament. Gell? Und er macht es wunderbar. Er baut auf diesen Stellen auf. Warum macht Gott das? Warum tut er das?
Weil er gnädig ist.
Weil er gnädig ist. Was ist es? Was motiviert Gott, das so zu tun? Seine Liebe, er liebt doch sein Volk, er will, dass sie zur Umkehr kommen. Also macht er nicht so eine Stufe, die man nicht schafft zum Nehmen, oder? Sondern baut kleine Stufen ein, wo ich drüber gehen kann. Oder ich kann erkennen, hoppla, das ist ja genau der Elia, wie er angekündigt, das ist der Rufer, wie er angekündigt war. Dann muss jetzt der Messias kommen, ich muss aufpassen. Und was macht das Volk? Sie verwerfen ihn.
Eigentlich mussten sie es ja wissen. Sie
mussten es wissen, ja.
Sie kannten ja das Wort Extrems, oder?
Ja, natürlich.
Nicht so wie wir.
Nicht so wie wir, super, Olga. Die kannten das super extrem, die wussten ganz genau, was das bedeutet.
Das wirft ja ihnen ja dann auch später vor.
Richtig, ja.
Dass sie es gewusst haben und verworfen haben.
Und das stellt aber uns allen auch die Frage, wie gehe ich mit Gottes Wort um, oder? Das stellt uns genauso dieselbe Frage. Ist Jesus für mich der er wirklich ist? Ist Jesus für mich nur... Ich hatte in der Jugend letztes Mal das Thema, Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott. War ein spannender Abend, oder? Und wir haben uns die Frage gestellt, wer ist Jesus eigentlich für mich? Ist er nur ein guter Prophet, ein guter Mensch, ein Religionsstifter? Ne? Oder ist er auch der Sohn Gottes für mich? Lebendiger Gott von Ewigkeit und in Ewigkeit. Ist er der Retter, der Messias für mich? Wer ist Jesus für mich? Das ist die erste Frage, die entsteht. Aber jetzt kamen zwei spannende Fragen. Warum sagt er ihnen dann nicht, ich schicke euch den Johannes? Na? Also erstmal wäre Johannes schon mal schwierig gewesen, weil Johannes ist kein hebräischer Name, sondern ein griechischer. Gell? Der hebräische Name ist Johanan, aber er hätte natürlich auch den hebräischen Namen nehmen können, wenn ich schicke euch den Johanan. Ne? Und dann wäre der halt der Johannes gewesen. Aber egal, das ist mal die erste Ebene. Warum sagt er nicht gleich, ich schicke euch den Johannes? Und das Zweite, und das hängt damit zusammen, die Frage von Waldemar, was bedeutet denn Elia? Nun, wenn wir nochmal zurückgehen. Wir haben den Elia, der trat auf als Prophet. Was war die Botschaft des Elia? Denkt an seine Botschaft, denkt an seine Wunder. Was war das Thema seines Lebens?
Die Leute
zurück zu Gott zu führen. Was haben die Leute in der Zeit nämlich gemacht? Die haben den Baal angebetet, oder? Und die haben den wahren Gott nicht mehr verehrt, oder? Und der Name Elia heißt Da stecken zwei Dinge drin. Das hinten kommt von Yahweh und das kommt von El. Das heißt einfach, der Herr, also Yahweh, ist Gott. Das bedeutet der Name Elia. Gell, die sollten wieder neu erkennen, der Herr ist Gott. Und wenn ich erkenne, denkt mal an diese Situation auf dem Berg Karmel, als der Elia die Baalspriester alle zusammengerufen hat. Und dann machen die diesen Altar und die Baalspriester tanzen wie die Irren um diesen Altar, die ritzen sich und machen und kein Feuer fällt vom Himmel. Und dann fällt, als der Elia betet, Feuer vom Himmel und verzehrt das Opfer. Und was macht das Volk? Was ruft das Volk? Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, oder? Die begreifen das und die begreifen noch etwas, die fallen alle nieder. Was begreifen die in diesem Moment? Wenn der Herr Gott ist, wen hätte diese Feuerflamme treffen müssen?
Sie selbst.
Gott sei Dank gibt es ein Opfer, das verzehrt wird, oder? Das war das große Thema. Das heißt, Elia hat die Menschen deutlich gemacht, der Herr ist Gott. Und darüber erkennen sie eigentlich, wir sind Sünder. Wir brauchen einen, der uns rettet. Wie heißt der Nachfolger des Elia? Elisa. Weiß jemand, was Elisa bedeutet? Nein, nicht der Herr, sondern El heißt Gott. Elisa bedeutet, Gott rettet. Und jetzt gehen wir hinein in das Leben des Elisa und merken, das war ganz anders wie beim Elia. Der Elia hat viele Wunder getan, die einen destruktiven Charakter hatten. Denken wir an das auf dem Berg Karmel, wo Feuer vom Himmel fällt und das Opfer verzehrt. Und im Anschluss macht er was mit den Baalspriestern? 400 Baalspriester? Ein Kopf kürzer. Ne? Oder wir denken an die Situation, als die Soldaten den Elia versuchen zu verhaften. Was passiert? Fällt Feuer vom Himmel und verzehrt die Soldaten einfach. Das war Elia. Und jetzt gehen wir in das Leben des Elisa. Noch einmal merken wir, egal welches Wunder des Elisa wir anschauen, mit einer Ausnahme, aber selbst da finden wir es, welches Thema regiert die Wunder des Elisa? Die Errettung. Es geht immer um Rettung. Es geht immer um Rettung und um Gnade in den Wundern des Elisa. Hier merke ich, Gott ist der Herr. Der Herr ist Gott. Und ich bin ein Sünder. Hier merke ich, es gibt einen Gott, der mich rettet. Gott schickt einen Retter. Und jetzt kommen wir wieder zum Johannes. Johannes verkündet den Menschen was? Jawohl, und was sagt er ihnen? Tut Buße. Das heißt, was macht er den Menschen deutlich? Dass sie Sünder sind, oder? Der sagt dann, tut rechtschaffene Früchte der Buße. Bringt recht. Und das gelingt uns ganz leicht, oder Sven? Wenn ich dir sage, änder mal dein Leben. Das geht super easy, oder? Das schaffen wir alle einfach so aus. Was merken die Menschen über diesen Aufruf des Johannes des Täufers? Bring rechtschaffende Früchte der Buße. Was merken sie? Das kann ich nicht. Das heißt, was begreifen sie? Ich bin ein Sünder. Genau wie beim Elia. Aber nach Johannes kommt ja nochmal einer. Nämlich wer? Jesus. Und was bedeutet der Name Jesus? Yahweh rettet. Das ist übrigens dasselbe Wortstamm wie hier bei Elisa. Nur, dass statt El Yahweh drinsteckt. Das ist genau das gleiche Wort sonst. Yahweh rettet. Merken wir was? Ist jetzt klar, warum es Elia war und nicht Johannes? Das ist genau die gleiche Linie. Elia ist vorausgekommen, um dem Volk zu zeigen, ihr seid Sünder, ihr braucht Umkehr. Johannes kommt in derselben Kraft als Elia, in derselben Auftreten wie der Elia, im Geist des Elia sozusagen, und verkündet dem Volk, ihr seid Sünder, ihr müsst Buße tun. Und dann kommt beim Elia danach derjenige, der ihnen zeigt, Gott ist ein Gott, der retten will, der mit deiner Sünde fertig wird. Ist das nicht herrlich? Aus lauter Gnade. Und dann kommt nach Johannes einer, der die Gnade in Person ist. Jesus, Yahweh rettet. Ist das nicht herrlich? Aber das ist immer so. Ich muss zuerst, damit ich gerettet werde, erkennen, dass ich Sünder bin. Dass ich verloren bin, oder? Wenn ich nicht erkenne, dass ich verloren bin, dann brauche ich am Ende auch keinen. Die Logik, gell? Und das ist ganz interessant, wenn man heute mal so schaut, in manchen Kreisen, da redet man nur noch drüber, Jesus rettet. Herrlich. Und man verkündet den Leuten, was Jesus für ein herrlicher Retter ist, aber erzählt den Leuten nicht, dass sie eigentlich verlorene Sünder sind. Und die Leute finden das alles ganz toll, aber was begreifen sie nicht? Dass sie Sünder sind, die Erlösung brauchen. Wenn Jesus von der Ewigkeit redet, dann redet er in der Mehrzahl der Fälle von was? Vom Himmel oder von der Hölle? Von der Hölle. Das ist ganz interessant. Schaut euch die Reden Jesu an, wo er über die Ewigkeit redet. Wie oft Jesus, wenn er von der Ewigkeit redet, tatsächlich über das Verlorensein redet. Und warum macht Jesus das? Ja, weil das in den Glauben, weil das das Elementarste ist, dass wir das begreifen. Ohne Jesus geht's in die Verlorenheit hinein. Aber mit Jesus, da geht's hinein in die Herrlichkeit. Aber erst muss ich begreifen, wo ich ohne ihn bin. Also, war das eine Antwort auf deine Frage, Sarah? Dann macht's verständlich, gell? Und auch auf deine, jetzt weißt du auch, ne, du hast mich pieksen dürfen, die Namen hatte ich. Genau, herrlich. Aber jetzt gehen wir nochmal hinein und schauen uns noch ganz kurz ein paar Minuten den Johannes, diesen Nachfolger des Elia, sozusagen einmal an. Und wir haben hier ein paar spannende Dinge gesehen. Nur noch ganz kurz reißen wir das an, ihr dürft euch selber damit beschäftigen. Was trägt er am Leib? Was haben wir gesehen? Einen Mantel aus Kamelhaar. Die halten warm, genau. Das Fell der Kamele ist in der Lage, sie zu schützen vor extremen Temperaturen, auch mit dieser Speckschicht, die sie dann haben. Die ist eine richtige Isolationsschicht, ne, bei den Kamelen. Die schützt sie am Tag vor den hohen Temperaturen der Wüste und in der Nacht vor den kalten Temperaturen. Weiß jemand in den richtigen Wüstenregionen, wie groß der Temperaturunterschied in etwa zwischen Tag und Nacht ist?
Ich glaube 80.
Nee, was wolltest du sagen? 50? Wir nähern uns. 60 Grad. Das muss man sich mal vorstellen. 60 Grad Unterschied. Ne? Deswegen zersprengt sie dann auch die Felsen nachts. Du kannst manchmal in der Wüste nachts richtig Frost haben. Gell? Und am Tag hast du Hitze. Ja? Am Tag hast du von mir aus 50 Grad plus und in der Nacht hast du auf einmal 10 Grad minus. Ja? Und die Kamele sind perfekt geschützt. Der Elia trug einen haarigen Mantel. Aus was genau, wissen wir nicht, aber er war haarig und der Johannes trägt ihn auch. Und da steht dezidiert aus Kamelhaar. Nun, das hat ja einen Grund. In unserem Land und in unserer Kultur gibt es ein Sprichwort, Kleider machen Leute. Ne? So ein Stück weit, wenn ich mir anschaue, was jemand trägt, dann weiß ich auch ein Stück weit, wie er ist. Und genau dasselbe Bild sehe ich in der Bibel, oder? Ne? Da sehe ich den Zacharia, wie er vor dem Thron Gottes steht, ne? Und hat ein unflätiges Kleid, ein zerrissenes Kleid, als Ausdruck für seine Sünde. Und dann bekommt er von Gott ein neues Kleid. Oder dann denken wir an den verlorenen Sohn, der mit seinem dreckigen Kleid beim Vater steht, gell? Und das ist Ausdruck auch all dieses Schmutzes und der Sünde, die er auf sich geht. Und dann bekommt er ein neues Kleid, oder? Oder wir stehen vor Gott mit diesem Kleid der Sünde und bekommen ein Kleid, ein reines Kleid der Gerechtigkeit. Gell? Und so sehe ich das immer wieder. Und jetzt ist es ganz interessant. Der Herr Jesus sagt später, wenn ihr zu den Leuten, wenn ihr jemanden mit weichen Kleidern hättet sehen wollen, dann hättet ihr wohin gehen sollen? Ja, und zwar zum König! Das heißt, der König, der hatte die schönen weichen Kleider aus dem schönen seidenen Stoff. Kann ich schon mal was ableiten? Was war so ein Kamelhaarkleid?
Borstig.
Das war borstig, das war hart, oder? Das ist genau das Gegenteil, oder? Das wäre nicht unbedingt erste Wahl gewesen. Ne? Das heißt, das trug man eigentlich nicht in Israel. Das war was ganz Besonderes. Ne? Und wir haben schon gesehen, da ist dieser Zusammenhang mit Elia und auch mit vielen anderen Propheten. Ne? Wenn wir in Zacharia gehen, sehen wir, dass es immer wieder vorkam, dass die Propheten das einen haarigen Mantel getragen haben. Und jetzt fragen wir uns, warum? Warum musste es Kamelhaar sein? Das ist ganz einfach. Oder schauen wir uns erstmal an, so ein Kamel. Was sehen wir denn in der Bibel? Wofür wurde ein Kamel verwendet? Also, es hat Lasten getragen, oder? Was war es in diesem Lastentragen? Hat es schnell aufgegeben, oder?
Treu
und ausdauernd, oder? Und wo hat es gelebt?
In der Wüste.
Was ist man in der Wüste? Da ist man allein. Und auf einmal merke ich etwas. Was bringt denn so ein Prophetenamt mit sich? Was ist man als Prophet Gottes?
Allein.
Man ist oft allein. Und das geht uns als Christen ja gar nicht anders, oder? Der Johannes macht sich förmlich eins mit so einem Kamel. Ne? Also jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ne? Ist ja übrigens auch so, bei uns wird ja ein Dummer wird Kamel genannt. Ne? Kennt ihr nicht? Habt ihr nie gehört? Du Kamel? Noch nie? Oh. Schade, also danke.
Doch, natürlich.
Natürlich, danke Jörg. Ja, also tatsächlich, so umgangssprachige Kamele sind übrigens gar nicht dumm, die sind sehr klug. Ne? sind tatsächlich sehr kluge Tiere. Aber darum geht es auch gar nicht, sondern die Bibel zeigt uns ein paar Gedanken, wenn sich Johannes mit diesem Kamel eins macht. Das erste ist, wir finden Kamele als Wüstentiere. Da ist man allein. Und genau das ist es, was ein Johannes erlebt hat. Was war der da in der Wildnis oft?
Allein.
Da waren vielleicht viele Menschen da, oder? Die kamen zu ihm, aber was war er trotzdem?
Allein.
Kann auch allein sein, wenn viele um mich sind. Was war ein Elia? Der war allein. Denkt mal, oder? Wo er abhaut vor der Königin Isabel, oder? Und flüchtet und dann ganz allein unter diesem Ginsterbusch endet und sagt, ich bin allein übrig geblieben. Seht ihr, was war Jesus in seinem Dienst oft?
Allein.
Denkt mal an sein Ende am Kreuz. Er war allein. Und das ist eine Sache, die wir immer wieder erleben werden. Da, wo wir uns trennen von der Welt um uns herum, kann es passieren, dass wir plötzlich alleine stehen. Das ist eine ganz dramatische Geschichte. Da stehen wir allein. Aber was verspricht uns der Herr Jesus in unserem Alleinsein? Jawohl. 2. Korinther, schlag mal auf. Darf mal jemand aufschlagen? 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Verse 17 und 18. Da geht es genau darum, dass wir uns als Christen ja absondern sollen von der Welt. Der Johannes macht das, oder? Der sondert sich auch äußerlich ab mit diesem Kamelhaarmantel, oder? Und auch wir sollen, denn unser Leben soll ja einen Unterschied machen. Es soll anders sein, wie das Leben der Menschen ohne Gott. Und dann ist man allein, da hat man vielleicht Angst davor. Und jetzt gibt es ein wunderbares Versprechen. 2. Korinther 6 ist ja die Stelle, wo Jesus einen auffordert durch den Apostel Paulus, dass wir auch nicht gemeinsame Sache machen mit denen, die Jesus nicht haben. Und dann kommt die Angst auf einmal auf, dann bin ich aber allein. Und was verspricht Jesus jetzt? 2. Korinther Kapitel 6, Vers 17 und 18, darf gerne jemand vorlesen.
Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen, und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige.
Herrlich. Mitten hinein in diese Angst, ich bin dann allein, sagt Jesus, ich werde euch annehmen, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Das heißt, auch wenn ich scheinbar allein bin, was bin ich mit Jesus nie? Allein. Das darf ich wissen, es darf ein großer Trost sein. Na, wie Jesus das dann macht, ob dann vielleicht andere an meiner Seite stehen plötzlich oder ob ich Jesus in einer Tiefe erlebe, wie ich ihn vielleicht vorher noch nie erlebt habe. Ich muss keine Angst haben. Ne? Ja, ich bin aus der weltlichen Sicht gesehen allein, aber Jesus sorgt dafür, dass ich nicht allein bleibe. Ich darf den Mut haben, anders zu sein. Genau das, was Paulus sagt. Aber jetzt erleben wir noch etwas. Was war für Johannes sein Dienst da draußen als Prophet? Der war manchmal ganz schön, der war schwer, oder? Das kann man sich vorstellen. Als Prophet muss man Lasten tragen, genau wie so ein Kamel. Und das sind Aufgaben, da braucht man auch Ausdauer. Und dann merkt man, das geht uns allen doch auch so in den Gebieten, wo Gott uns hineingestellt hat. Es gibt so manche Last in unserem Leben zu tragen, oder? So manches, was wir vielleicht auch gar nicht verstehen. Manches vielleicht, das direkt mit unserem Leben als Christen zusammenhängt. Manches vielleicht auch was gar nicht damit zusammenhängt. Na? Aber es gibt so manche Last in unserem Leben zu tragen. Genau, wir schenken jetzt allen Ältesten einen Kamelhaarmantel. Ne? Aber wir dürfen allen Geschwistern auch einschenken. Ne? Also, aber wir merken was. Gell? Und wir merken, dieser Kamelhaarmantel spricht ganz viel davon. Da, wo ich in den Dienst, in die Nachfolge Jesu trete, ja, erlebe ich genau das. Es gibt Stunden, da sind wir allein und wir sind es doch nicht. Es gibt Stunden, da werden wir Lasten tragen müssen, gerade weil wir Jesus nachfolgen. Aber wer trägt mit? Jesus. Es gibt Stunden, ne? Und das ist dann vielleicht auch etwas, was nicht einfach gleich wieder vorbei ist. Da dürfen wir lernen, an dem Platz, an den Gott uns gestellt hat, auszuhalten. Wie so ein Kamel in der Wüste. Dass die Last nicht nur für ein paar Tage trägt, sondern vielleicht für ein paar Wochen. Ausdauernd zu sein. Das ist eine Herausforderung. Gell? Aber wer schenkt mir auch hierfür die Kraft? Jesus. Seht ihr, Jesus hat uns allen Gaben gegeben, oder? Wir haben mit der Bekehrung eine geistliche Gabe bekommen, mindestens eine, aber wir haben außer der geistlichen Gabe haben wir auch natürliche Gaben, oder? Zum Beispiel unsere Fähigkeiten. Jeder von uns hat Fähigkeiten, oder? Wir haben neben unseren natürlichen Gaben auch Besitz, das ist auch eine Gabe. Da gibt es immateriellen Besitz, zum Beispiel meine Zeit. Da gibt es materiellen Besitz, vielleicht mein Haus, mein Auto, mein Geld, whatever, oder? All diese Gaben, die ich habe, hat Jesus mir gegeben, um damit, was soll ich damit tun? Ja, zu verwalten, zu dienen. Bin ich in dem Ganzen treu? Und wenn ich anfange, mit meinen Gaben mich einzubringen, mit dem, was Gott mir gegeben hat, zu dienen in seinem Reich, dann werde ich erleben. Das bedeutet manchmal Lasten tragen, wie für den Johannes. Und es bedeutet, dass ich lerne, ausdauernd zu sein. Es ist nicht immer so, dass sich jeder freut über das, was man macht, oder? Oder dass man ein Lob bekommt. Und dann darf ich lernen, genau das zu tun, zu tragen und auszudauern, treu zu bleiben an dem Platz, an den Gott mich gestellt hat. Na, das ist etwas, was wir von diesem Kamelhaarmann wie des Johannes lernen dürfen. Und das kann manchmal, na, was ist so ein Kamelhaarmantel? Das ist ein starrer Mantel, der sticht, der piekst. Ich hatte mal vor Jahren einen Pulli aus Schafswolle, so ein Isländer Pulli. Der kratzt. Ja, der ist super schön warm, der ist so warm, dass du bei minus 10 Grad immer noch die Schweißperlen runterlaufen. Ne? Also bei mir laufen die eh runter, ob ich jetzt den Pulli trage oder nicht. Aber der kratzt. Und wie viel mehr wird so ein Kamelhaarmantel gekratzt haben? Seht ihr, und so ist es auch im Leben Jesu. Wenn wir diesen Auftrag, den er für uns hat, annehmen, wenn wir diesen Kamelhaarmantel anlegen, wenn wir seinem Ruf folgen, dann gibt es manche Stunde, das kratzt.
Der kratzt, der ist auch schwer.
Der ist auch schwer. Ne? Sehr gut. Lasten tragen, ausdauernd, allein sein. Aber das alles ist etwas, wo wir erleben dürfen, Jesus ist da. Und gerade in diesen Stunden erleben wir ihn als den, der uns hilft, der zu bei uns ist, die Lasten zu tragen, der uns die Kraft gibt, auszudauern, der uns niemals alleine lässt.
Ich muss jetzt gerade an unsere Ältesten denken. Ja. Ich habe es irgendwo gelesen, dass Älteste oder eben Pastoren einer Gemeinde oft die sind, die alleine
ja.
sind.
Ja. Stimmt, ja, genau. Und dann dürfen wir uns fragen, wie können wir ihnen helfen,
ja, genau.
An dieser Stelle. Ne? Und das ist nicht nur Gebet, ne? Das ist das eine, aber es ist auch die Frage, wie kann man ihnen helfen in dem Ganzen. Ja? Aber auch für uns alle gilt das. Und dann merke ich, wird der Johannes eine große Herausforderung. Aber jetzt könnte man noch nachdenken über andere Dinge, da fehlt uns die Zeit. Ich möchte noch einen kurzen Schluss machen. Woher nahm Johannes die Kraft für diesen Dienst? Was war seine Speise? Heuschrecken. Aha, herrlich, ne?
So.
Eiweiß. Aha, Eiweiß. Das ist wirklich Eiweiß, Proteine. Ja, die braucht man, ne? Da kann man sich vorstellen. Also, genau, die Kalorien, die fehlen wahrscheinlich. Das sind dann nur also sehr proteinreiche Nahrung, weniger Kalorien. Die hat er sich wo geholt, die Kalorien?
Beim Honig.
Beim Honig, ne? Also, man braucht eine gute Kombination aus Kohlenhydrate und Proteine, sonst kann man das Zeug auch gar nicht richtig verwerten. Ja? Und es funktioniert nicht, aber auch das hat wiederum eine Bedeutung. Wenn wir jetzt weitergehen, was sind denn Heuschrecken in der Bibel gewesen? Das war seine Nahrung. Jetzt wollen wir lernen, woher kommt die Kraft, den Kamelhaarmantel zu tragen, auch in unserem Leben. Ne? Der Johannes hat zwei Dinge gegessen. Als erstes Heuschrecken. Jawohl. In 3. Mose 11 werden die als reines Essen deklariert. Aber die waren rein. Warum? Da weiß es jemand. Das hat einen ganz einfachen Grund. Nein, das heißt, alle Tierchen, die am Boden kriechen und Flügel haben, sind unrein. Mit Ausnahme von den Tieren, die überm Knie noch einen Schenkel haben und hüpfen können. Na, warum? Was zeigen die? Warum sollen die rein sein? Da ist immer eine geistliche Lektion dahinter. Na, bei den Huftieren, das Kamel war übrigens unrein. Warum war das Kamel unrein? Was brauchte ein Huftier damit? Sehr gut, Olga, warum?
Machen wir so.
Machen wir so, ne? Das ist, hier, genau. Genau. Ein Tier musste Wiederkäuer sein und gespaltene Hufe haben, damit es rein ist. Wenn das Tier nur gespaltene Hufe hatte, aber kein Wiederkäuer war, dann war es unrein. Und wenn es nur wiedergekäut hat, aber keine gespaltenen Hufe hatte, dann war es auch unrein. Und das hat eine geistliche Lektion, oder? Das ist eine geistliche Lektion. Wir sollen ja immer lernen, was ist rein, was ist unrein, oder? Nun, es gibt Menschen, was helfen die gespaltenen Hufe so einer Kuh? Denk mal, wenn es gescheit geregnet hat im Allgäu.
Ach so, das sind einzigen.
Dass sie nicht einsinkt, dass sich im Matsch noch gut fortbewegen kann. Na, mit einem Huf würde sie schneller einsinken, würde sie wegrutschen. Kann sie sich nicht mehr, diese gespaltenen Hufen helfen ihr im Schlamm, sich noch gut fortzubewegen, oder? Na, und geistlich geht es auch darum, dass wir lernen in unserem Leben, nicht im Schlamm der Sünde zu versinken, sondern uns
durchzugehen,
einen guten Kurs zu halten, oder? Und nicht da drin zu versinken. Dann nehmen wir den Wiederkäuer her. Was ist da die geistliche Lektion?
Dass
Was sollen wir machen? Wohl dem? Jawohl, nachdenken, nachsinnen über Gottes Wort. Und jetzt kann ich natürlich, das macht ein Christ aus, das macht Reinheit aus, dass ich Gottes Wort nicht nur lese, sondern darüber nachdenke, dass ich darüber nachsinne. Und dass mein Wandel ein Wandel ist als Folge, der nicht im Sumpf der Sünde versenkt. So, jetzt gibt es Menschen, oh, die verbringen viel Zeit mit der Bibel, aber wenn wir in ihr Leben schauen, dann ist das immer wo? Im Sumpf der Sünde. Verstehen wir? Das ist unrein. Oder ich habe Menschen, die leben nach außen ein super frommes Leben. Aber von Gottes Wort halten sie nicht viel. Das ist vor Gott unrein. Merkt mal was? Wie wunderbar. Na? Jetzt gehört beides zusammen, oder? Und so können wir durch die Speisegebote gehen und sehen auf einmal, das ist immer eine geistliche Lektion dahinter. Na, diese Heuschrecke, die hat diese Schenkel und die bewegt sich hüpfend über die Erde. Das heißt, woran ist sie nicht mehr gebunden? An die Erde. Das heißt, die bewegt sich wo hinein? In die Himmelswelt, in die Höhe, sehr gut, oder? Na, und das ist Reinheit, oder? Na, und so sollte unser Leben als Christen ein Leben sein, das nicht mehr gebunden ist an die Erde, sondern wo leben wir laut Paulus? In der? Jawohl, danke, Dani, in der Himmelswelt. Okay? Also, aber der Johannes hat sich ernährt von Heuschrecken. Na, da könnte man verschiedene Aspekte betrachten, den ich noch anschauen will, ist nur der, das war eine reine Ernährung. Wo finden wir denn so eine Heuschrecke, so eine reine Ernährung? In Gottes Wort. Womit ernähre ich mich? Wenn ich die Kraft haben will, diesen Kamelhaarmantel zu tragen und meinen Dienst auszurichten, dann ist es wichtig, dass ich mich mit etwas Reinem ernähre, dass ich diese Kraft überhaupt haben kann, genau das zu tun. Und was ist das Zweite, was Johannes, und damit schließen wir, zu sich genommen hat? Das war der Honig. Was ist Honig? Süß. Ha? Verstehen wir? Und das ist ein wunderbares Bild. Jesus schenkt dem Johannes nicht nur die Kraft aus der Reinheit der Nahrung, sondern was erlebt er? Was war Honig für die Israeliten? Freude. Ja, Freude. Was noch? Was war das? Das war ein Ausdruck von was? Das Land Kanaan ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das ist ein Ausdruck von Gottes Segnungen. Ach, und wenn ich lebe aus den Segnungen Gottes, was wird mein Herz? Rein. Genau, das reine Wort Gottes und dann habe ich die Segnungen. Und was passiert, wenn ich diese Segnungen mir anblicke, wenn ich sehe, wie Gott mich segnet in meinem Leben? Na, über das, was in der Schrift steht, aber auch vielleicht über ganz andere Dinge, die ich in meinem Leben erlebe. Wenn ich sehe die Segnungen Gottes, was wird mein Herz? Es wird froh. Verstehen wir? Und da kommt die Kraft her. Verstehen wir? Der musste ja auf so vieles verzichten, der Johannes. Und wenn wir den Mantel, diesen Kamelhaarmantel bereit sind zu tragen und für Gott in den Dienst zu gehen, dann gibt es manches, worauf wir verzichten müssen, haben wir gerade gesehen. Aber dann erlebe ich, wie Gott mir aus seinem Wort, ne, diese Heuschrecken, diese reine, wieder die Kraft schenkt. Und aus den Segnungen heraus, die mir über Gottes Wort deutlich werden, auch wieder Freude. Da gibt es vielleicht so manche schwere Stunde im Leben eines Johannes. Aber Gott schenkt ihm auch wieder Freude. Und genau das tut er auch mit uns. Dass wir den Weg weitergehen können, auf den er uns gestellt hat. Und das Ziel vor Augen behalten. So, jetzt haben wir nicht mal alles im Detail angeschaut. Ne? Also wir könnten noch ein bisschen reden über den Johannes, aber wir machen Schluss für heute. Dürft ihr selber noch ein bisschen nachdenken über die Heuschrecke und den Gürtel und so weiter. Aber das war so ein Grundblick, ne, auf den Johannes und auf eine geistliche Botschaft, die auch sein Äußeres für unser Leben hat. Lasst uns den Kamelhaarmantel tragen, auch wenn es manchmal stupft. Die Kraft kriegen wir aus der reinen Ernährung und aus der Freude an den Segnungen, die Gott uns schenkt. Da dürfen wir das erleben.
Noch eine Frage.
Ja?
Die Heuschrecken, die sind doch eigentlich in der Bibel oft eher so was Negatives, oder? So eine Bedrohung.
Ja, genau. Die Heuschrecken sind in der Bibel oft was Negatives, aber sie waren auch Nahrungsmittel, oder? Das heißt, und in dem Zusammenhang ist ja der Nahrungsmittelgedanke im Vordergrund. Und dann darf ich mich fragen, warum durfte die essen? Jawohl, war eine reine Ernährung. Gell? Es ist interessant, wenn du jetzt weiter nachdenkst über die Heuschrecke. Warum waren es Heuschrecken? Warum war es, gab ja noch andere reine Sachen, aber warum wird Johannes gerade Heuschrecken gegessen haben? Da war gar nichts anderes da, aber die gab es dort überall. Was macht ein Kamel im Übrigen in der Wüste? Muss ich ein Kamel füttern? Nein. Nein, es ist nicht die Heuschrecken, aber ein Kamel sucht sich seine Nahrung komplett selbstständig. Das brauchst du nicht mal füttern. Das brauchst du nicht kümmern ums Kamel, das kümmert sich selber um sich. Das ist ein sehr intelligentes Tier. Der Johannes hat sich da draußen um sich selber gekümmert und lebte von dem, was Gott ihm dort draußen gelassen hat. Und das waren die Heuschrecken. Und wann finde ich denn Heuschrecken? Na, habt ihr mal so Heuschrecken versucht zu fangen? Das ist ein spannendes. Also ich meine, das ist nicht unsere kleinen Heupferdchen, sondern so eine richtige Heuschrecke. Ich hatte einmal so eine Heuschrecke im Schlafzimmer, so eine richtig große, einen riesen Lärm macht die. Na, wann muss ich denn eine Heuschrecke fangen, wenn ich sie fangen will? Steht in der Bibel.
Also abends, wenn
sie schläft. Jawohl, und wann finde ich die schlafende Heuschrecke oder die noch nicht wache?
Am Tag, oder?
Am Tag, und zwar wann am Tag?
Wenn es Frost
ist.
Wenn es Frost ist, und genauso steht es in der Bibel, in der Früh, wenn die Sonne vielleicht gerade am Aufgehen ist und die Sonnenstrahlen die Heuschrecke noch nicht berührt haben, dann sieht man sie sitzen und dann kann man sie sich schnappen und dann kannst du essen. Ja? Also wenn du Lust drauf hast. Und sobald die Sonnenstrahlen die Heuschrecke berühren, oder, wird sie warm und dann fliegt sie weg. Zack, weg. Und genauso beschreibt sie die Bibel. Das heißt, man muss der Johannes losgegangen sein, um sein Futter zu bekommen.
Recht
früh. Ne? Das heißt, er startete in den Tag damit. Ha? Starten wir auch in den Tag mit dieser reinen Ernährung. Ne? Und genau das beschreibt die Bibel. Nahum 3, Vers 17. Können wir es nachlesen. Wenn ich die Heuschrecke fangen will, dann nur in der Früh.
Hast du es dann
gemacht? Nein, die saß oben im Schlafzimmer. Die kam nicht mehr aus. Da war ich dann im großen Vorteil gegenüber der Heuschrecke. Und ich habe sie dann mit dem Glas nach draußen gebracht. Aber das war so ein riesen Brummer. Und die sind ja richtig, richtig laut da. Ne? Gibt es aber bei uns ganz, ganz selten, immer normalerweise nur diese kleinen Flip-Heupferdchen da von der Biene Maya. Ne? Genau.
Wolltest du nicht mal probieren?
Bitte?
Wolltest du nicht mal probieren?
Nein, ich wollte es nicht probieren. Ich hatte keinen Appetit da drauf. Ich kam ja nicht vor, ich habe gut gegessen.
Ne? Hat jemand schon probiert?
Hat jemand Heuschrecken gegessen hier schon mal? Okay. Nein. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich mich noch nie damit beschäftigt, in welcher Garstufe man Heuschrecken zu sich nehmen sollte. Ne? Schön. Gut. Aber ich würde sagen, wir schließen an der Stelle. Ich glaube, da war jetzt viel, viel Spannendes drin, oder? Genau.
Also für den Vers.
Für den einen Vers, gell? Da steckt viel drin. Wollen wir beten zusammen noch zum Abschluss? Herr Jesus, jetzt danken wir dir für dein wunderbares Wort und wir danken dir für den Johannes, der diesen Dienst auf sich genommen hat und den du hingestellt hast als diesen Rufer in der Wüste, damit die Menschen dich erkennen dürfen. Und so gebrauch auch uns als Rufer in der Wüste um uns herum. Hilf uns, den Dienst treu auszurichten, den du uns gestellt hast. Und stärk du uns immer wieder aufs Neue für diesen Dienst und lass uns das Ziel dabei nicht aus den Augen verlieren. Die Herrlichkeit, die auf uns wartet, wenn wir eins bei dir sind. Amen.